Ach so.
Ach so.
Ach so.
Ach so.
Ach so.
Ach so.
Wenn manche Menschen sprechen, redet ihr ganzer Körper mit. In Deutschland ist das eher unüblich. Gerade in Schule führen diese unterschiedlichen Verhaltensweisen oft zu Missverständnissen. Daher gibt es unseren Podcast Ach so, für mehr interkulturelles Verständnis, Impulse für das Schulleben. Mit Eylem Emir, Türkin mit arabischen Wurzeln, langjähriger Stadtteilmutter, Erzieherin und interkultureller Trainerin, Heidemarie Brosche, seit 1977 Mittelschullehrerin und Fachautorin im Bildungsbereich und mir, Marion Buck-Kluger, Journalistin und examinierte Grundschullehrerin. Ja, Eylem, wie haben Sie das erlebt, als Sie vor gut 20 Jahren nach Deutschland kamen, diese Unterschiede im Verhalten?
Ich war am Anfang total verwirrt vom Verhalten der Leute hier. Als ich die Deutschen so reden hörte, wie sie es normalerweise tun, kamen sie mir manchmal wie Roboter vor, ohne Gefühle. Ich war erstaunt darüber, dass sie nonverbal längst nicht so stark kommunizieren, wie ich es gewohnt war. Gefühle schienen sie kaum zu zeigen. Ich fragte mich schon, ob sie überhaupt welche haben. Und ich weiß, dass es so wie mir vielen Menschen geht, die aus anderen Ländern nach Deutschland kommen. Sie verstehen vielleicht, was die Leute hier sagen, aber sie werden trotzdem nicht schlau aus ihnen.
Der Kommunikationsstil hängt also eng mit vielen Aspekten einer Kultur zusammen, die den Umgang mit anderen Menschen prägen. Sind Ihnen noch andere Aspekte der Kommunikation bewusst, die zu Problemen führen können?
Im Alltag führt das schnell zu Missverständnissen, auch in der Schule. Die deutschen Eltern wirken unserer Familie gegenüber so kühl. Vielleicht mögen sie uns nicht. Die Lehrerin zeigt im Elterngespräch so gar kein Bedauern, dass unsere Tochter traurig über ihre schlechten Noten ist. Dann ist ihr unser Kind wohl egal. Und wer sich in der neuen Umgebung abgelehnt fühlt, wird sich eher zurückziehen als integrieren. Inzwischen weiß ich längst, dass die Deutschen ihre Gefühle sehr gut und angemessen zeigen. Nur eben anders, als ich es aus meiner Heimat kannte. Heute kommt mir selbst die Art, wie in meiner Kultur Gefühle gezeigt werden, vollkommen übertrieben vor. Zum Beispiel im Zusammenhang mit Trauer. Bei uns ist es eben sehr wichtig, dass alle sehen, wie sehr man trauert.
Gibt es solche Missverständnisse auch umgekehrt?
Allerdings, es sind nicht immer die Hinzugekommenen, die nonverbale Signale missverstehen. Umgekehrt gibt es auch Probleme. Zum Beispiel betreute eine Bekannte von mir als Sozialarbeiterin eine afghanische Familie, die dringend einen Hortplatz für eines ihrer Kinder brauchte. Die Sozialarbeiterin begleitete den Vater zum Kindergarten, an dem es auch einen Hort gab. Die Leiterin stellte ihre Fragen und die Sozialarbeiterin wiederholte diese in einfacherem Deutsch und der Vater gab Antworten. Plötzlich sagte die Leiterin, nein, das mit dem Hortplatz wird so nichts. Er soll gefälligst erstmal in mein Gesicht schauen, wenn er mit mir redet, bevor er einen Hortplatz will. So ein respektloses Verhalten. Und dann soll ich ihm einen Platz für sein Kind zur Verfügung stellen.
Puh, eine schwierige Situation. Konnte das geklärt werden?
Ja, in diesem Fall konnte die Sozialarbeiterin erklären, dass genau das Gegenteil der Fall war. Der Vater zeigte der Leiterin seinen Respekt, indem er ihr nicht ständig ins Gesicht schaute, sondern auf den Boden, in die Luft, kurz mal in ihr Gesicht, dann wieder zu Boden. In seiner Kultur schaut man einer Autoritätsperson nicht direkt in die Augen. Die Leiterin aber hatte es entgegengesetzt interpretiert. Sie fühlte sich als Frau in leitender Funktion von diesem Mann gering geschätzt.
Heidi, haben Sie solch eine Situation auch schon erlebt?
Oh, du meine Güte, das Thema, schau mich an, wenn ich mit dir spreche. Ich möchte nicht wissen, wie viele deutsche Lehrkräfte das schon zu ihren Schülerinnen und Schülern gesagt haben. Ich habe es auch gesagt, bis ich irgendwann wusste, was es damit auf sich hat. Und Eylem hat es mir dann auch nochmal erklärt und ein Beispiel gebracht, das mich echt bewegt hat.
Ich bin mir sicher, Eylem, das erzählen Sie uns doch bestimmt.
Ja, ich habe das mit dem Blickkontakt regelrecht geübt. Vor circa 8 Jahren, als ich noch in meiner Übungsphase war, stand ich als Elternsprecherin mal dem Chef der Schule gegenüber und wir hatten ein Gespräch zu führen. Ich bemühte mich mit aller Kraft, ihm ins Gesicht, also in den Augen zu schauen und den Blick nicht ständig abzuwenden. Es gelang mir und ich war schon fast ein bisschen stolz auf mich. Am Ende aber merkte ich, dass ich überhaupt nicht mitbekommen hatte, was er mit mir geredet hatte. So sehr habe ich mich auf das mit dem Blick konzentriert. So anstrengend war das für mich, dass der Inhalt an mir vorübergegangen ist. Hier in Deutschland ist die Machtdistanz ja so gering, dass man jeder und jedem in die Augen schauen kann. Und der Blickkontakt stellt einen Wert dar, der auch an die Kinder vermittelt, weitervermittelt wird. Und inzwischen beherrsche ich den Blickkontakt auch, aber mir steckte eben lange in den Knochen, dass man bei uns früher den Blick eher mit Angst verbunden hat. Direkt in die Augen wurde eher geschaut, wenn etwas nicht in Ordnung war. Und man dachte dann sofort, oh, was habe ich falsch gemacht?
Interessant. Ich bin auch ein Verfechter vom Blick in die Augen. Ist das mit dem Blick öfter auch mal ein Thema in der Klasse?
Mir ist halt immer wieder mal aufgefallen, dass Jugendliche sagten, der schaut mich so an. Oder was schaust du mich so an? Ich war dann geneigt zu sagen, lass den doch schauen. Kann dir doch egal sein, wie der schaut. Aber das hat das Problem nicht gelöst.
Was ist dann hier das Problem?
Ja, vor allem bei Jugendlichen kann Blickkontakt auch ein Machtspiel sein. Wer als erster den Blick abwendet, hat verloren, hat akzeptiert, dass das Gegenüber das Sagen hat. Und wenn Menschen mit großem Aggressionspotenzial aufeinandertreffen, kann ein Blick auch schon der Anlass für eine Prügelei sein. Das provoziert sie sehr schnell. Ja, was starrst du mich an? Dahinter steckt der Gedanke, wie kannst du es wagen, mir einfach so direkt in die Augen zu schauen? Kommunikation kann auch ein Machtinstrument sein in allen Kulturen. Herrscht zudem ein autoritärer Erziehungsstil mit großer Machtdistanz, wie in vielen Familien, die aus dem arabischen oder afrikanischen Raum nach Europa kommen, wird das besonders deutlich. Das Sagen hat in diesen Familien, wer in der Hierarchie oben steht. Meist ist der Vater, in Großfamilien auch die Großeltern und so weiter, dann die Mutter, manchmal auch an zweiter Stelle schon der älteste Sohn.
Und wie sieht das dann konkret aus, wenn der oben steht, das Sagen hat?
Naja, das gibt es meist keine gelingende konstruktive Kommunikation, wie sie in Schulen erwartet wird. Die Kinder haben, ehrlich gesagt, von Anfang an keine guten Sprachvorbilder in Bezug auf Kommunikation. Sie kennen keine demokratischen Gesprächsregeln und oft führen die Erwachsenen überhaupt kaum Gespräche mit ihnen. Oder es herrscht eine ambivalente Kommunikation. Die Kinder gewöhnen sich bei einer derartigen Kommunikationskultur daran, dass Menschen sich ständig gegenseitig unterbrechen. Und sie tun dies irgendwann selbst auch. Sie bekommen oft zu hören, du hast das falsch gemacht, im Sinne von du bist schlecht.
Elem, könnten Sie uns das mit der ambivalenten Kommunikation genau erklären?
Das Kind wird fast immer autoritär behandelt. Ab und zu aber, für das Kind ist der Grund nicht nachvollziehbar, bricht die Machtdistanz zusammen und der Erwachsene geht mit dem Kind locker und wie mit einem Freund um. Und das Kind hat das Gefühl, jetzt gerade darf ich alles. Und das ist für das Kind verwirrend. Es fühlt sich geradezu orientierungslos. Und denn dieser extreme kurzzeitige Umschwung wird nicht erklärt.
Und wie wirkt sich das auf die Schule aus?
Die Kinder gewöhnen sich angesichts dessen, wie sie erzogen werden und dass mit ihnen sehr wenig gesprochen wird, daran, dass Menschen sehr laut und streng mit ihnen reden, wenn es um etwas Wichtiges geht. Das wird dann zum Problem, wenn die in der Schule auf Lehrkräfte treffen, die ruhig, respektvoll und wertschätzend mit den Kindern umgehen.
Heidi, wir haben jetzt einige Beispiele gehört. Haben Sie das auch so erlebt?
Ja, sehr wohl. Gerade wenn die Kinder oder Jugendlichen einen noch nicht kennen, gibt es da leicht Missverständnisse. Ich war ehrlich gesagt manchmal regelrecht erschüttert, dass ich mich erst dann wirklich gehört fühlte, wenn ich laut und in meinen Augen und auch zu meinem Kummer unfreundlich wurde. Aber wenn ich das jetzt höre, verstehe ich es.
Als ich einmal ein Praktikum in einer Grundschule machte, konnte ich in wirklich allen Klassen Folgendes beobachten. Die Kinder saßen ganz lieb und willig auf ihren Plätzen. Die Lehrkraft richtete ruhig das Wort an sie. Sie sagte zum Beispiel, jetzt holst du dein rotes Heft aus der Schultasche, dann nimmst du den gelben Stift aus deinem Mäppchen. Aber bei den Kindern kam wenig an. Sie haben sich kaum angesprochen gefühlt und entsprechend oft auch nicht reagiert. Man hatte es ihnen zu Hause einfach nicht beigebracht, auf so ruhige Worte zu reagieren. Erst wenn die Lehrkraft laut wurde und ins Schimpfen kam, reagierten die Kinder. Ich bin dann zu einzelnen Kindern hingegangen und habe sie leise angesprochen. Schau, der Lehrer hat zu dir etwas gesagt oder schau, der Lehrer hat dir das und das gesagt. Hast du das gemerkt? Immer wieder bekam ich die Antwort, nein. Für die Lehrkräfte fühlt sich das natürlich an, als seien die Kinder respektlos und unmöglich, wenn sie einfach nicht reagieren. Und dabei haben sie die Wichtigkeit der Aufgabe einfach nicht mitbekommen, denn es war niemand laut und streng zu ihnen. Zum Glück habe ich gesehen, dass viele Lehrkräfte diese Herausforderung toll meistern. Sie bleiben beim ruhigen Tonfall, schimpfen nur in seltenen Fällen, beharren auf den Gesprächsregeln und man spürt dann im Laufe eines Schuljahres, wie sich die meisten Kinder daran gewöhnen und irgendwann eben auch auf ruhige Worte reagieren.
Alem hat ja gerade schon gesagt, wie Lehrkräfte diese Herausforderung meistern können. Haben Sie noch weitere Impulse für die Lehrkräfte?
Tatsächlich ist Geduld wichtig. Und ich finde halt, wenn man weiß, woran es liegt, dass die Kinder auf das, was wir normale, wertschätzende Kommunikation nennen, erstmal so reagieren, wie sie es tun, dann geht man anders damit um. Ich zum Beispiel gehe sehr gern auf Augenhöhe mit den Kindern, mache auch mal Witze und zeige ihnen meine Wertschätzung. Wenn autoritär erzogene Kinder damit nicht gut umgehen können, weil sie diese mangelnde Machtdistanz im Umgang mit ihnen nicht kennen, darf ich mich nicht wundern. Denn sie schließen zunächst aus meinem Lehrerverhalten, mit dieser Lehrkraft kann ich reden, wie ich will. Ich finde aber, das darf kein Grund sein, daraus den Schluss zu ziehen, dann mache ich das eben nicht mehr. Dann bin ich eben nicht mehr nett.
Aber wie geht es dann?
Wenn wir selbst ins Autoritäre verfallen, haben wir damit zwar vielleicht kurzfristig Erfolg, wir vergeben aber die Chance, dass die Kinder von uns eine bessere Form der Kommunikation lernen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass es sehr wohl klappen kann. Ich finde, wir müssen unsere eigene Haltung sehr klar vertreten, nicht an unseren demokratischen Kommunikationsregeln rütteln lassen und immer wieder beharrlich darauf eingehen, damit die Kinder Fortschritte machen können. Und unser Vorbild ist so wichtig. Die Kinder verbringen ja viel Zeit mit uns und jeder Mensch lernt am Vorbild.
Nun, so ist das mit Sprache und der Macht, die sie ausüben kann. Darum ging es in unserer heutigen Folge von Ach so, dem Podcast für mehr interkulturelles Verständnis, Impulse für das Schulleben. Ganz wichtig ist Heidi und Alem aber immer auch darauf hinzuweisen, was ihnen sehr, sehr wichtig ist.
Ja, wir betonen wieder einmal, dass wir in unserer Serie nicht den Eindruck erwecken wollen, als seien alle Zugewanderten gleich. Sie sind unterschiedlicher Abstammung, stehen unterschiedlich zum Thema Religion, sind vermutlich auch nicht alle gleich integrationswillig und so weiter und so fort.
Ja, Verallgemeinerungen sind fehl am Platz, denn die Gruppe der zugewanderten Menschen ist so heterogen, dass Lehrkräfte ohne Vorurteile auf jede einzelne Familie offen und unvoreingenommen zugehen müssen. Es gibt jede Menge Familien mit Migrationshintergrund, die sehr gebildet sind, die vorbildliche Beziehungen zu ihren Kindern führen, die wunderbar integriert und eine Bereicherung für diese Gesellschaft sind. Da es uns aber wichtig ist, dort zu helfen, wo es immer wieder zu Problemen kommt, widmen wir uns in diesem Podcast speziell den Migrantenfamilien, die wenig oder keine formale Bildung haben, die also oft bildungsfern oder sozial schwach genannt werden. Wir wollen erklären, wie die kulturellen Hintergründe in Kombination mit wenig formaler Bildung zu großen Herausforderungen werden können.
Und dabei kann es zu gewaltigen Missverständnissen kommen, das ist uns sehr wohl bewusst. Zum Beispiel zu dem Missverständnis, dass wir mit dem Finger auf Menschen zeigen. Selbstverständlich liegt uns nichts ferner als dies, aber wir sind der Meinung, es ist weder zielführend, die Schuld an den Passungsproblemen einzig und allein im deutschen Schulsystem zu suchen, noch sie einzig und allein den Familien anzulasten. Es geht ja überhaupt nicht um Schuld, sondern darum, dass hier etwas zusammentrifft, was an vielen Stellen nicht gut funktioniert. Und nur wenn man genau hinschaut, kann es besser werden.